Von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich ganz sehr, hier heute zu sein. Mein lieber Schwiegervater hat ja den Anfang gemacht, dieser Themenreihe, wo es um Gottes Wort geht und seine Einladung an uns. Heute zu dem Thema Jesus, Retter und Richter. Ich weiß nicht, ob sich jemand überlegt hat schon zu Hause von diesem Thema her, von der Überschrift Jesus, Retter und Richter. Vielleicht hat mancher das einfach drüber gelesen, ja, ich komme halt mal her und schaue mir es an. Vielleicht hat mancher auch die Schwierigkeit zwischen diesen beiden Worten schon entdeckt, Retter und Richter. Ja, vielleicht sagt auch jemand, wo ist das Problem, oh, ist halt alles beides. Ich will den Vortrag in drei Teile teilen. Zuerst zwei kurze Beispiele, die uns die Problematik dieses Themas verdeutlichen sollen. Dann der längere, mittlere Abschnitt, wo wir uns ein biblisches Beispiel anschauen, wo Gott zu uns reden will in einem biblischen Text, in einer Begebenheit. Und als drittes dann, was hat das mit uns zu tun? Wir leben einige tausend Jahre nach diesem geschriebenen Wort, was ich heute lesen will, was wir uns anschauen wollen und was hat es mit uns zu tun. Zwei Beispiele. Ich fange mal aus meiner Kindheit an. Ihr kennt alle das Spiel Rausschmeißer oder Neudeutsch, Mensch, ärgere dich nicht. Also ich habe in meiner Kindheit immer gewonnen, fast immer. Und wenn ich nicht gewinnen konnte, dann habe ich das Problem so gelöst. Also einmal quer übers Spielfeld, dann ja, war es zumindest unentschieden. Meine Eltern haben da manche Not mit mir gehabt, weil ich eben nicht gut verlieren konnte, sehr ehrgeizig war, wahrscheinlich auch immer noch ein Stück weit bin, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass man auch mal zähneknirschend verlieren muss. Jetzt bin ich selbst Vater, vier Kinder haben wir und wenn wir zu Hause auch spielen, auch immer mal dieses Spiel, Mensch, ärgere dich nicht, und ich am Zug bin und vielleicht das Töchterchen, was auch ehrgeizig ist, drei Männlein zu Hause hat und ich darf rausschmeißen und dann hätte es vierte wieder im Loch, also wieder zu Hause, alle vier beieinander. Ja, dann ist die Frage, was macht man jetzt? Rausschmeißen sind halt die Spielregeln, gerecht oder barmherzig zu sein. Ja, einfach so zu tun, als hat man nicht gesehen, dass man eigentlich da rauswerfen könnte, müsste. Und dann ist die Frage, also entweder barmherzig oder gerecht. Beides geht nicht. Wenn ich barmherzig sein will, dann muss ich über diese Spielregel weggehen. Und wenn ich gerecht bin, ja, dann habe ich vielleicht Tränen bei meiner Tochter ausgelöst. Ja, man muss sich als Vater dann vielleicht manchmal so und manchmal so entscheiden. Kinder müssen sich schon an Regeln gewöhnen, das ist ganz klarer Fall. Aber vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn gerade Väter auch mal barmherzig sind. Nun, das ist ein Beispiel, könnte man sagen, Kinderkram. Wo ist denn jetzt ein wirkliches Problem für uns? Ich mache einen nächsten Sprung, nächstes Beispiel. Choi Min Jong, 2018, Olympische Spiele in Peking, Eisschnelllauf. Und diese junge Frau, Choi Min Jong, ist Favoritin in dem Endlauf. Es geht um Gold im Eisschnelllaufen in Olympia. Ja, es gibt ja dieses unschöne Sprichwort, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Gerade an diesem Tag hat Choi Min Jung nicht so ihren optimalen Tag. Als Favoritin trotzdem läuft sie ein Stück weit hinterher. Und dann schafft sie es aber durch Aufbietung fast übermenschlicher Anstrengung, sich auf Silber vorzukämpfen und Gold in Reichweite zu haben. Sie hat die Innenbahn und sie ist ganz leicht hinterher. Die letzte Gerade kommt. Und jetzt ist die Frage, wer hat die größere Ausdauer und wer ist zum Schluss auf den letzten Metern, den entscheidenden Zentimeter, vielleicht einen halben Zentimeter vorn. Und Choi Min-jong, ich kann das sehr gut verstehen, die will gewinnen. Und dann macht sie etwas, was hier auf dem Bild zu sehen ist. Sie greift nach rechts, wo ihre Kontrahentin leicht vor ihr liegt, und schiebt sie so mit der Armbewegung zurück, schrägstrich sich nach vorn. Der Zieleinlauf, Choi Min-jong liegt auf Silber, knapp dahinter. Ja, für sie ist es zunächst eine herbe Enttäuschung, weil viele mit ihr gerechnet haben und weil sie es auch hätte schaffen können. Aber nachdem dieser erste Schock, die erste Trauer verkraftet ist, dann kommt die Erkenntnis, Silber ist ja auch nicht schlecht. Silber in Olympia ist ja auch schon mal was. Und sie fängt doch an, sich zu freuen. Aber die Freude über Silber währt auch nicht lang, denn die Richter haben das gesehen und es gibt eben Fotos als Beweis und die Kampfrichter entscheiden, dass Ringen zwar auch eine olympische Disziplin ist, aber nicht auf dem Eis. Und so wird sie disqualifiziert. Barmherzig? Nee, barmherzig war das wirklich nicht. Aber darf ein Sportrichter barmherzig sein? Nee, geht glaube ich nicht. Sonst haben wir dann wirklich auf dem Eisball Ringkämpfer statt Eisschnelllauf oder je nach dem, welche Disziplin wirklich ausgetragen wird. Und so müssen einfach die Ringrichter durchgreifen und müssen entscheiden, dass das Konsequenzen hat, wie sie sich benommen hat. Und so ist auch für sie Silber futsch. Aber sie ist wieder auf die Beine gekommen und das auch im übertragenen Sinne. Und sie hat auch danach noch Siege eingefahren, auch auf ihrer Lieblingsdisziplin. Gerechtigkeit als Wesen und Eigenschaft eben des Sportgerichtes. Es geht eben auch hier in diesem Beispiel nicht Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Das schließt einander aus. Es geht hier nur um Gerechtigkeit. Und jetzt kommt das biblische Beispiel. Wie geht Gott denn mit den Menschen um? Und ist es für ihn möglich, beides übereinander zu bekommen? Ja, die Überschrift bzw. das Thema heute zeigt das ja schon. Jesus Christus, Retter und Richter, also Retter, barmherzig, Richter, tja, auch knallhart, Urteilsspruch durchziehen. Wie geht das beides? Wir wollen hineinschauen und ich möchte versuchen, euch alle mitzunehmen in dieses Thema und um die Anfänge, wie das begonnen hat. Abraham, vielen ein Begriff, der Stammvater verschiedener großer Stämme, Israeliten, aber auch alle Ismaeliter zählen sich zu den Nachkommen von Abraham, die also von Ismael abstammen. Abraham ist ein Mann, der von Gott gesagt bekommen hat, Abraham, ich schenke dir ein ganz neues Land und ich führe dich dorthin, wo dieses Land ist. Abraham zieht nach Kanaan, um sich das alles anzuschauen. Und auf diesem Weg nach Kanaan erlebt Abraham, ja, lasst mich mal so salopp sagen, einige Abenteuer, also ganz besondere Dinge, Spektakuläres auch, wie Gott mit den Menschen umgeht, wie er sein Leben führt. Und das ist sehr spannend, die Geschichte von Abraham mal zu lesen. Im ersten Buch Mose, auf den ersten Blättern der Bibel, findet man das wieder. Und es erstreckt sich über mehrere Kapitel. Im Abrahams Leben gab es ein größeres Problem und das Problem heißt, er hatte keine Nachkommen, keinen Sohn. Gott hat ihm also nicht nur ein Land versprochen, sondern dazu auch noch reichlich Nachkommen. So viel wie der Sand am Ufer des Meeres, wie die Sterne am Himmel, ganz viele, nahezu unzählbar. Aber er hat kein Kind. Aber Abraham vertraut darauf, dass Gottes Versprechen wahr werden, wie das auch Gott auch immer macht. Zu all dem kam noch hinzu, das ist noch nicht das eigentliche Thema, dass bei ihm die Sexualität abgestorben war. Es ging diesbezüglich eben nichts mehr. Trotzdem hält Abraham an Gottes Zusage fest. Und er hat so ein Vertrauen auf Gott und auf Gottes Aussagen, dass es eine Begebenheit gibt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema für heute, wo Gott Abraham besucht und sich mit Abraham unterhält. Und es geht nicht nur darum, wie geht's mit seiner Nachkommenschaft weiter, dass Gott das Versprechen auch nochmal erneuert hat, sondern es geht um die Zukunft von 4 Städten. Es geht um die beiden bekannten Städte, Sodom und Gomorra, aber auch um Adama und Zeboim. Sodom und Gomorra, diese beiden recht nahe beieinander liegenden Städte, hat man vor einigen Jahren ausgegraben. Und man kann zumindest, wenn man dem biblischen Bericht glaubt, dann auch sagen, dass was man dort finden konnte, ausgegraben hat, passt hervorragend auf den biblischen Bericht. Man hat neben den zerstörten Resten von mehreren Städten, hat man eine Schicht von dicker Asche gefunden, wo also offensichtlich, dass diese Städte niedergebrannt sind. Und das entscheidende Indiz noch dazu, man hat zu Glas gebrannten Sand gefunden. Und das überall in dieser ganzen Stadt, wo also mit extremer Hitze Sand zu Glas geschmolzen ist. Ja, die Bibel berichtet uns genau das. Und da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Also Gott besucht Abraham und spricht mit ihm über Sodom und Gomorra. Und diese Verse, zunächst mal 2, lese ich uns vor. Erstes Buch Mose, Kapitel 18, Vers 20 und 21. Dort spricht Gott zu Abraham. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es auch wissen. Gott war dort nicht allein bei Abraham, sondern es waren noch 2 Engel dabei, alle in Menschengestalt. Die Engel machen sich auf den Weg, trennen sich schon und gehen schon mal nach Sodom hinab. Und Gott bleibt zunächst noch bei Abraham. Und hier eine kurze Unterbrechung, kurze Pause. Im 1. Mose 13, Vers 13, das sind ein paar Kapitel vorher, lesen wir schon einmal, dass die Bewohner in Sodom große Sünder waren. Aber da lesen wir noch gar nicht, was haben die denn konkret gemacht. Auch hier in diesen Versen erfahren wir noch nichts Genaues, keine Details. Aber es gibt andere Bibelstellen, wo uns ganz detailliert Verschiedenes gesagt wird. Zum Beispiel im Propheten Jeremia oder im Hesekiel, im Amos und auch im Matthäusevangelium. Ich nenne uns mal ein paar Dinge, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber einfach, dass wir uns da mal ein Bild machen, wie es dazu ging. Ehebruch war an der Tagesordnung. Und nicht nur, dass Ehebruch so im Stillen irgendwie passiert ist und dann, wenn es herausgekommen ist, ist die ganze Stadt traurig. Nein, das hat man sogar noch gefördert. Das war Normalität. Und wer irgendwie die Ehe mit einer Frau und einem Mann propagiert hat, der war der Außenseiter. Die Stadt war gekennzeichnet davon, dass sich die Bewohner angelogen haben. Aber auch hier nicht nur versehentlich mal eine Lüge, um sich da mal besser rauszustellen oder sich irgendwo einen Vorteil zu verschaffen. Nein, Lüge war an der Tagesordnung. Das haben alle gemacht. Böse Dinge wurden getan, aber nicht nur das, sondern man hat sich gegenseitig im Böses tun noch unterstützt. Kommt uns das bekannt vor? Naja, es gibt schon Parallelen zu dem, wie wir heute leben, was heute in unserer Gesellschaft normal ist. Zumindest wenn ich aus dem Nächsten etwas zitiere, Hesekiel dann in dem Fall, Stolz, Schwelgereien, das ist ein Begriff, verwenden wir heutzutage nicht mehr so sehr, Schwelgereien bedeutet, dass man sich in dem, was man hat, nicht nur freut und an dem, was man hat, sich nicht nur freut, sondern dass man mehr genießt, als eigentlich sinnvoll ist. Es gibt Beispiele im alten Rom und so wird an mancher Stelle so gewesen sein. Da hat man sich die Bäuche vollgeschlagen, bis nichts mehr reinging. Und wenn noch viel Essen da war, dann kam eine kitzliche Feder in den Rachen. Dann kam alles retour und dann konnte man wieder neu essen. Das ist eine extreme Form davon. Schwelgereien heißt aber einfach, dass ich nur auf mich schaue und nur so viel wie möglich in mich selbst hineinstopfe. Und mir völlig egal, wie es meinem Nachbarn, vielleicht auch wenn er ein paar hundert Kilometer weg wohnt, geht. Im Osten Europas und Asiens verhungern die Menschen. Und es gibt auch noch andere Länder, Asien, Afrika. Und es gibt Möglichkeiten zu helfen. Man müsste es nur wollen. Noch was. Sorglosigkeit in Bezug auf Gott. Das steht im Hesekiel. Und spätestens jetzt müsste es auch bei uns klingeln. Aber praktisch leben die meisten Menschen doch so, als gibt's Gott nicht. Was geht mich das an? Ist noch gar nicht so sehr lange her. Ich habe mit einer Frau mich unterhalten, die ich recht gut kenne. Und die hat gesagt, Michael, ich weiß schon, dass du gerne möchtest, dass ich mich bekehre. Ich komme zurecht, ich brauche Gott nicht. Sorglosigkeit in Bezug auf Gott. Ungastlichkeit und Unbußfertigkeit lesen wir noch im Matthäusevangelium. Und Gott sagt also zu Abraham, Abraham, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra ist wahrlich groß. Und Gott sagt noch dazu, ich will doch hinuntergehen nach Gomorra, Sodom und sehen, ob es so ist. Ja, wie denn, wusste Gott das nicht? Wenn Gott doch alles mitbekommt und so allwissend ist, wie sein Wort sagt, warum muss er sich denn auf die Socken machen und persönlich diese Stadt besuchen? Es gibt eine Antwort drauf. Die Bibel selbst gibt die Antwort. Ich erwähne den Vers mal im 2. Petrusbrief, will ihn später aber auch vollständig nochmal lesen. Im 2. Petrusbrief lesen wir, dass Gott diesen Bericht, Abraham, Gott, Sodom und Gomorra, Lot spielt auch noch eine Rolle, kommen wir gleich noch drauf, niederschreiben lassen hat als Beispiel für uns. Also Gott hat diese mehreren Kapitel geschrieben, damit wir begreifen, so gehe ich mit Menschen um, also von Gott aus adressiert. So gehe ich mit Menschen um und schaut euch das an und überlegt, auf welcher Seite ihr alle steht. Und während wir vorhin noch mit rausschmeißen und hier mit der Joy Min Jong, da konnten wir immer noch sagen, betrifft mich nicht. Aber ab jetzt geht es um Leben und Tod und zwar auch in unserem Falle. Also Gott sagt, ich gehe dort runter und schaue mir das an, nicht damit er sich davon überzeugen kann, ob er richtig gehört hat oder nicht, sondern als Zeugnis, als Beispiel, als Bild für uns. Warum? Und damit geht's jetzt weiter. Gott redet mit Abraham und es gibt noch einen ganz speziellen Grund, weshalb Abraham und Gott sich über die Situation in Sodom und Gomorra unterhalten. Nämlich Gott überlegt und sagt, ich habe mit Abraham viel vor. Sollen eine große Nation werden, sogar mehrere Nationen sollen aus Abraham hervorgehen. Und eigentlich ist es doch gut, wenn ich dem mitteile, was ich vorhabe. So redet Gott bei sich selbst. Abraham als Vertrauter Gottes. Aber nicht nur das, Gott hat jemand Spezielles im Blick. Und Gott wusste auch, wenn ich meinen Plan jetzt zur Sprache bringe, dann wird der Abraham den gleichen Mann im Blick haben. Und das ist gut, wenn Menschen den Willen Gottes erkennen und zu ihrem Willen auch machen. Was ist passiert oder worum geht es? Abraham ist nicht allein auf der Welt. Natürlich nicht, er hat ja auch eine Frau, hat Knechte, hat sehr viel Besitz, aber er hat noch einen Neffen. Und sein Neffe hatte sich einige Zeit vorher entschieden, gerade in diesen Städten zu wohnen, in Sodom zu wohnen. Und als Gott sagt, Abraham, ich muss mich entscheiden, ob ich die Städte vernichte oder nicht, da klingelt es sofort bei Abraham. Ach du Schreck, wie wird das ausgehen, überlegt sich Abraham. Und Abraham braucht gar nicht lange überlegen, der kennt die Situation in diesen Städten und weiß ganz genau, diese Städte, die sind überreif zum Gericht. Das ist nicht 5 Minuten vor 12, das ist schon einiges nach 12. Es ist an der Zeit, dass Gott dort einschreitet. Es ist kein Wunder, wenn Gott sich auf den Weg macht und beschließt, diese Städte zu vernichten. Und jetzt überlegt der Abraham, und überlegt, wie kann ich meinen Neffen, den Lot, mit seiner Frau, mit seinen Töchtern, wie kann ich den retten? Und Abraham appelliert an Gottes Gerechtigkeit. Noch nicht mal an der Stelle an Gottes Barmherzigkeit. Da kommen wir noch dazu. Zunächst sagt Abraham, Gott, du bist doch gerecht. Und wenn du das urteilst, dass diese Städte umkommen müssen, dann wird's richtig sein. Aber kann es nicht sein, dass in diesen vielen Städten, wo hunderttausende Leute wohnen, dass da nicht 50 Leute drin wohnen, die doch hin und wieder wenigstens fragen, Gott, was willst du? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es dir gefällt? Willst du dann diese 50 Leute, die dort wohnen, mitrichten, mittöten mit den ganzen anderen Leuten, die böse sind? Das kann doch nicht deiner Gerechtigkeit entsprechen, wenn du hier alle über einen Kamm scherst. Und Gott sagt, ja, Abraham, wenn ich 50 Gerechte finde, verschone ich diese ganzen Städte und lass das Böse von den ganzen vielen anderen Leuten zunächst erstmal beiseite. Der Abraham ist erleichtert. Oh, das ist super toll. Gott ist wegen der 50 dann barmherzig über die, die es eigentlich nicht verdient haben. Naja, 50. Wenn es nur nicht ganz reicht. Abraham überlegt weiter. Und dann wendet er sich nochmal an Gott und sagt, wenn zu den 50 Gerechten, wenn da gerade 5 fehlen, dass 45 Gerechte nur sind, wie ist es dann? Vernichtest du dann diese 45 mit um der Bosheit der anderen willen? Gott sagt, nein, würde ich nicht machen. Ich verschone den anderen und vergebe das um der 45 Gerechten willen. Abraham überlegt weiter, er kannte ja die Bewohner dort. Werden es 45 sein? Und Abraham redet nochmal und sagt, Gott, wenn es nur 40 sind. Ja, Abraham, auch wenn es nur 40 sind, dann verschone ich die Städte. Aber Gott, wenn es nur 30 sind. Ja, Abraham, auch wenn es nur 30 sind, bringe ich die Gerechten nicht mit den Bösen um. Ja, aber ihr könnt es euch schon denken, es geht noch weiter runter. Ne? Die meisten werden vielleicht auch die Begebenheit kennen. 20 sind wir und Abraham redet nochmal und sagt, Gott, hab Geduld mit mir, dass ich so feilsche, aber vielleicht sind es ja doch nur 10. Und wie wird Abraham gerechnet haben? Der Lot, sein Neffe, seine Frau, seine beiden Töchter, da sind wir schon mal bei 4. Es werden sich doch noch 6 weitere in den ganzen Städten finden. 6 Leute. Und Gott geht weg, nachdem er ausgeredet hatte mit Abraham. Abraham geht nach Hause und Gott geht weg. Ich weiß nicht, aus welchen Städten, Dörfern ihr herkommt. Also ich komme ja aus Zwickau. Ich weiß nicht, wie viele Gerechte das da gibt. Es gibt schon auch Christen in Zwickau, würden sich schon 10 Leute finden, die Gott lieb haben, denke ich. Aber die Mehrheit überwiegt schon das Böse in Deutschland und auch darüber hinaus. Aber wie sieht es auch in meiner Familie aus? Wie sieht es bei mir aus? Wie würde Gott mich wohl einschätzen? Würde Gott mich zu den Ungerechten zählen oder zu denen zählen, die er retten wollte? Da kommen wir auch noch drauf heute. Gott geht weg, um zu sehen, wie sieht's denn in Sodom und Gomorra aus. Gott muss richten, aber Gott richtet nicht nach dem Hörensagen. Das will uns diese Begebenheit auch lehren und lernen. Also Gott hatte es nicht nötig, nach Sodom und Gomorra zu gehen und sich das persönlich anzuschauen. Gott wusste über jedes Detail, was die Menschen dort treiben, ganz genau Bescheid. Jede bösen Gedanken, alles, was Menschen dort machen, auch an guten Dingen, viel ist es nicht gewesen. Gott wusste es. Er hatte es selbst nicht nötig, dahin zu gehen. Aber es ist als Bild für uns geschrieben. Gott schert eben nicht alles über einen Kamm, sondern Gott prüft ganz genau nach. Und deswegen dieses Bild, nicht nur Bild, Gott hat es auch gemacht, aber deswegen dieses Beispiel für uns, dass Gott dorthin geht. Die beiden Engel zunächst, die kommen also am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Übrigens, im Tor saßen die Ältesten der Stadt immer. Im Tor wurde alles Rechtliche geklärt, wenn irgendwie einer Anklage gegen den anderen hatte oder wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden mussten für die Stadt, dann saßen die Ältesten und die Bekannten und die weisen Männer der Stadt im Tor zusammen und haben da debattiert und dann Dinge auch entschieden. Und Lot gehörte schon offensichtlich, obwohl er nur wenige Jahre in diesen Städten wohnte, gehörte schon zu den angesehenen Menschen und Männern in der Stadt. Ja, aber die Engel, die kommen also in die Stadt hinein und gehen auf den Marktplatz und ja, tun so, als wollen sie dort übernachten. Und jetzt lese ich einen Abschnitt wieder. Lot sah sie, stand auf und ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach: Siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten: Nein, sondern wir wollen auf dem Platz hier übernachten. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht hingelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus. Und zwar nicht nur ein paar Männer, sondern wir können sie in dem Vers 4 vom Kapitel 19 lesen, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Alle Männer der Stadt umringten das Haus vom Lot. Sie wollten sich nicht mit Lot darum streiten, wer Gastfreundschaft üben durfte an diesen beiden Besuchern, sondern die hatten anderes vor. Die wollten diese beiden Männer vergewaltigen. Das ist selbst in unserer heutigen liberal geprägten Gesellschaft in No-Go. Selbst wenn wir über Homosexualität jetzt gar nicht intensiv debattieren wollen, die, was in unserer Gesellschaft anerkannt ist, / vielleicht sogar gefördert, die Bibel hat da was dagegen. Aber hier geht es nicht darum, dass Männer mit Männern freiwillig was haben, sondern hier geht es darum, dass diese beiden Besucher vergewaltigt werden sollten, und zwar von allen Männern der Stadt. Das hätten die wahrscheinlich nicht mal überlebt. Und Gott sieht's. Und es ist nicht nur so, dass die freundlich mal rufen und sagen: Lot, wir hätten da mal was, sondern die werden sogar handgreiflich, klopfen an die Tür, schreien, rufen, drohen. Lot redet mit den Männern, geht sogar raus. Und was uns als Europäer wahrscheinlich nicht in den Kopf geht, Lot bietet sogar seine beiden Töchter als Ersatz für die Männer an, damit die Männer der Stadt Willkür und Missbrauch treiben könnten mit seinen Töchtern. Ich als Vater auch zweier Töchter, mir gehen da eine Nackenhaare hoch. Aber man muss das verstehen, man kann das darin erklären, dass Gastfreundschaft im Orient einfach das Höchste ist. Und Lot hätte mit seinem Leben dafür gebürgt und bezahlt, dass diesen beiden Männern nichts passiert. Und wenn er sein Leben eingesetzt hätte für die Gastfreundschaft, für die beiden Männer, waren eben seine Töchter noch eine Stufe drunter. Auch wenn wir das nicht verstehen und auch wenn das die Bibel nicht gut heißt. Aber wir sehen, wie es Lot mit der Gastfreundschaft ernst ist, auch wenn es nicht richtig ist. Und als Lot so draußen ist und versucht, im Guten auf seine Landsleute einzureden, da wenden sich die Männer der Stadt sogar noch gegen den Lot, prügeln auf den ein und haben vor, den erstmal beiseite zu bringen, um dann an die Tür ranzukommen. Die beiden Engel machen die Tür auf, zerren den Lot nach innen in Sicherheit, verschließen die Tür und Gott bewirkt durch diese beiden Engel, dass diejenigen, die an vorderster Front stehen und an der Tür und an denen überall wackeln und reißen, dass die plötzlich die Tür nicht mehr finden. Tun also ein Wunder, um alle im Haus zu schützen. Und dann sagen die beiden Engel, Gott hat vor, diese Stadt zu vernichten. Aber nochmal kurze Unterbrechung, Gott hatte recht. Es ist furchtbar mit den Menschen in der Stadt. Alle, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Jüngsten, vom Halbwüchsigen bis zum erwachsenen Kreis, bis zum Älteren, alle wollten an dieser bösen Sache mitmachen. Furchtbar. Und dass Gott gesagt hat, diese Städte, die sind reif zum Gericht, ist einfach nur gerecht. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Wie sieht Gottes Lösung aus? Gottes Lösung schaut so aus, ich rette diejenigen, die wirklich gerecht sind und gebe denen eine Chance. Die beiden Engel reden das auch zu Lot so und sagen, Gott hat beschlossen, diese Städte zu vernichten und Gottes Urteil ist gerecht. Ihr sollt aber überleben, wir bringen euch heraus. Hast du noch jemand in dieser Stadt, den du mitnehmen kannst, der unter deinem Schutz mitflüchten darf? Und dem Lot fallen seine beiden zukünftigen Schwiegersöhne ein, die er für seine beiden Töchter schon genommen hat. Zumindest war das alles theoretisch schon abgesprochen. Sie waren aber noch nicht verheiratet. Und er redet mit den beiden Schwiegersöhnen. Und die Schwiegersöhne, die denken, der macht Witze und lassen sich nicht überreden. Und als die Zeit dann wirklich drängt und Lot immer noch zögert und seine Überredungskünste in Bezug auf seine beiden angehenden Schwiegersöhne nichts nützen, greifen die Engel nach den Händen von Lot, nach denen seiner Frau und nach denen seiner Töchter und sie reißen Lot aus der Stadt förmlich heraus, zerren ihn mit und retten ihn so vor Gottes drohendem Gericht. Gott beurteilt gerecht. Und die Frage ist, wie viel Kollateralschaden ist vertretbar? Und Kollateralschaden ist also ein militärischer Begriff und meint, dass mit dem eigentlichen Ziel nebenher auch noch andere Sachen zu Bruch gehen und möglicherweise Menschen zu Schaden kommen. Man nimmt also manchmal Menschenleben und den Tod von Menschen in Kauf, um irgendein gutes Ziel zu erreichen. Bei Gott gibt's keinen Kollateralschaden. Er rettet die, die gerecht sind, und die, die nicht gerecht sind, die bekommen seinen Zorn zu spüren, die bekommen und erhalten das gerechte Gericht Gottes. Und so passiert es dann auch mit diesen Städten. Gerade als die Engel mit den Vieren raus sind aus der Stadt und ein bisschen Sicherheitsabstand haben, da fällt Feuer und Schwefel vom Himmel und kehrt die Städte um und alle Menschen in der Stadt sterben. Sodoms Sünde ist reif zum Gericht. Gott wusste es vorher und er zeigt es uns und beweist es uns, indem er hingeht und dieses uns berichtet, wie die Männer der Stadt eben nicht nur keine Gastfreundschaft üben, sondern Schlimmstes tun wollen mit den Gästen, die in ihre Stadt gekommen sind. Das ist das biblische Beispiel. Und jetzt ist der dritte Teil und damit verbunden die Frage, was hat das ganz konkret mit uns zu tun? Und ich lese uns aus den Psalmen ein paar Verse. Und dieser Psalmvers, Psalm 10, wird dann auch im Neuen Testament nochmal wiederholt und von Gott nochmals bekräftigt. Psalm 14 zum Beispiel und dann auch Psalm 10 noch, jeweils die ersten Verse. Der Tor, das ist in der Bibel einer, der nicht über das Jetzt und Heute hinaus denkt, der ohne Gott plant und handelt. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und im Psalm 10, Vers 4, der Gottlose denkt hochnäsig, Gott wird nicht nachforschen, es ist kein Gott, oder man könnte sagen, es gibt keinen Gott, sind alle seine Gedanken. Was heißt, ist es jemand gerecht oder ist es jemand ungerecht? Wenn man oberflächlich die Bibel liest, oder vielleicht ist das auch in den Vorstellungen von uns Menschen irgendwie so drin, also gerecht ist einer, der immer alles richtig macht. Kommt ja auch das Wort gerecht, kommt von Recht, von richtig. Also ein Gerechter ist einer, der alles richtig macht. Und ein Ungerechter ist dann eben einer, der ständig Falsches macht. Die Bibel nennt das übrigens Sünde, wenn man eben viel falsch macht oder das, was man falsch macht, ist Sünde. Aber es gibt nicht nur die Tat, die Sünde ist, sondern es gibt noch ein Problem, was als Eigentliches dahinter steckt, sondern nämlich gerecht und ungerecht ist derjenige, der Gott Recht gibt, beziehungsweise der Gott nicht Recht gibt. Das ist der Unterschied. Jemand ist gerecht, wenn er sagt, Gott, was du machst, ist richtig. Wenn er anerkennt, Gott, was du forderst, was du möchtest, ist richtig, dann ist jemand gerecht. Und wenn jemand sich um Gottes Recht, um Gottes Willen nicht kümmert, ob nun passiv oder Gott auch aktiv ablehnt und sagt, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will nicht, dass du mein Leben bestimmst, dann ist jemand als solcher ungerecht. Nun hat das schon auch was damit zu tun, dass man Gottes Maßstab nicht nur als richtig anerkennt, sondern dass man ihn auch umsetzt. Das ist natürlich auch verbunden damit. Und Gott hat ja uns Menschen sein Wort gegeben, dem Volk Israel in schriftlicher Form, da gehören zuallererst die 10 Gebote auch dazu. Und Gott hat ganz genau definiert, das ist mein Maßstab an euch. Wenn ihr so lebt, dann seid ihr gerecht. Und wenn ihr so nicht lebt, naja, dann seid ihr eben nicht gerecht. Und dann haben die Menschen versucht, nach diesem Maßstab zu leben. Ja, könnt jetzt fragen, was meint ihr, wie lange das funktioniert hat? Ja, das hat noch nicht einmal einen Monat funktioniert. Und dann haben sie ganz grob und ganz massiv gegen Gottes Maßstab verstoßen. Gerecht ist der, der Gottes Maßstab einhält. 10 Gebote. Manche von uns könnten vielleicht schon alle Gebote auswendig hersagen. Manche wissen zumindest einige. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Du sollst dir kein Götterbild machen. Ja, und dann verschiedene andere Dinge noch hinten dran. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Hab und Gut, Frau. Du sollst nicht als falscher Zeuge auftreten. 10 Gebote insgesamt, Dekalog nennt sich das Ganze. Nun, Gott hat diese Gebote nicht so gegeben, wie wir sie heute verstehen. Das muss man vielleicht auch noch erklären. Es gibt ein Fremdwort dafür. Die Gebote Gottes, dieser Dekalog, also diese 10 Gebote, sind apodiktisch formuliert. Gegenüber unseren Gesetzen, die wir heute haben, die sind kasuistisch formuliert. Also versteht ihr wahrscheinlich nur Bahnhof. Gemeint ist damit, dass diese apodiktisch formulierten Gebote stellen ein Prinzip dar. Und kasuistische Gebote regeln im Detail jeden einzelnen Verstoß. Beispiel: Wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre, ich gebe mir immer Mühe, dass das nicht passiert, und ich bin aber vielleicht zu schnell und fahre 11 km/h zu schnell, dann gibt es in der StVO ganz genau geregelt eine Strafe. Fahre ich 15 oder 20 oder 21 oder wie viel zu schnell, gibt es dafür auch detailliert eine Strafe. Sogar noch unterschieden, ob auf der Autobahn oder über Land, beziehungsweise ob es in der Stadt passiert. Für jeden einzelnen Vorfall in unserem Leben gibt es detailliert auch ein Gesetz dazu. Die 10 Gebote sind nicht so gedacht. Die sind apodiktisch formuliert, also Prinzip. Und ich erkläre es. Wir nehmen vielleicht mal 2 Beispiele, dann wird uns das sehr klar. Du sollst nicht morden. Meint, du sollst deinen Nächsten nicht schaden. Vielleicht denkt mancher, ja, ich habe noch niemand gemordet. Steht übrigens nicht in der Bibel, du sollst nicht töten. Steht da, du sollst nicht morden. Also wenn ich eine Mücke erschlage, weil die mich drangsaliert, da ist das okay. Aber ich soll nicht morden, nicht töten, also zum Vergnügen und zum Schaden anderer oder gar Menschen. Wenn ich aber gegen jemanden Böses plane, vielleicht sogar mit Worten betituliere, hinterm Rücken schlecht rede, das kennen wir übrigens auch als Rufmord, ist das der gleiche Verstoß gegen das gleiche Gebot, nur nicht mit dem Höchstmaß. Also Gott hat in seinen 10 Geboten in verschiedenen Bereichen immer den schlimmsten anzunehmenden Fall dargestellt. Ist übrigens in den meisten Geboten, heißt es bei der Übertretung Todesstrafe. Aber das heißt nicht, dass wenn ich über jemanden schlecht rede, da straffrei wegkomme, sondern heißt nur, es wird mit einer geringeren Strafe bestraft. Aber vor Gott ist es genauso ungerecht. Noch das zweite Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen. Gott hat Mann und Frau in einem Ehebund. Man kann durchaus sagen, verschweißt, gehören ganz eng zusammen und dieser Bund soll nicht gebrochen werden. Und Gott meint damit aber, wenn du als Mann hinter einer anderen her schaust und in deinem Kopf das Kino beginnt und dir allerlei Sachen vorstellst, dann ist das ein Verstoß genauso gegen dieses Gebot. Der schlimmste anzunehmende Fall ist, dass man fremd geht, aber wenn du in deinem Herzen schon dir's vorstellst, hast du diesen Ehebruch im Herzen auch schon begangen. Als Gott diese Gebote gegeben hat, hat das Volk Israel das noch sehr gut verstanden, dass Gott im Prinzip meint und dass hinter dem Prinzip alles verboten ist, was in diese Kategorie passt. Heute und auch im Volk Israel, auch zur Zeit, als der Jesus auf der Erde lebte, hat man das nicht mehr so verstanden. Der Jesus hat es erst erklärt wieder, unter anderem in der Bergpredigt. Aber kommen wir nochmal zurück, Gottes Maßstab an uns. Fritz Binde ist ein Journalist, der hat um die vergangene Jahrhundertwende herum gelebt, also 1870 bis 1900 oder irgendwas. Er war Journalist und auch Prediger, Evangelist, und er hat in einer seiner Predigten mal seine Zuhörer gefragt und hat gesagt, wer von Ihnen allen hat die 10 Gebote Gottes immer gehalten? Der darf nach Hause gehen, weil der ist so gut, dass meine Predigt nicht für ihn ist. Nun, damals haben die Leute noch ein bisschen mehr verstanden von der Bibel, die sind nämlich alle sitzen geblieben. Heute wäre ich mit so einer Aussage vorsichtiger. Und dann hat er weiter gefragt, wer hat, ich weiß nicht, 7 oder 6 oder 5 gehalten, der darf auch nach Hause gehen, weil er ist immer noch so gut, dass meine Predigt für den nicht zählt, blieben auch alle sitzen. Und er hat mehrmals gefragt, bis er runtergebrochen hat auf 1. Wer hat 1 Gebot Gottes immer in seinem Leben eingehalten, darf nach Hause gehen, es blieben alle sitzen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir feststellen, und Gottes Wort sagte das ja, ich habe es gelesen, es gibt keinen, der in Gottes Augen wirklich gerecht ist. Wir müssen einfach feststellen, wir passen nicht in Gottes Maßstab hinein. Gott ist heilig, gerecht, sündlos und wird damit zum Richter aller Menschen. Wie in dem Schiedsgericht mit dieser Eisschnellläuferin. Es geht nicht, da ein Auge zuzudrücken, weil Gott eben gerecht ist, weil es seinem Wesen entspricht, dass er gerecht sein muss, sonst wäre er nicht Gott. Und kein Mensch auf Erden hat je so gelebt, dass Gott sagen kann, genau so habe ich mir es vorgestellt, du darfst zu mir und du passt in meine Gegenwart. Und damit steht Gottes Gerichtsurteil für uns alle Menschen fest, nämlich, dass wir den ewigen Tod als Strafe von Gott verdient haben. Und es ist eben nicht nur der irdische Tod gemeint, dass wir Menschen hier mal unser Leben auf der Erde beenden, sondern es ist gemeint, dass die Konsequenz für unser ungerechtes Leben hier auf der Erde weitreichende Folgen für den Zustand und für den Platz im Himmel haben. Nämlich, dass Gott ungerechte Leute nicht bei sich gebrauchen kann, sondern da gibt es einen anderen Ort dafür, eben nicht den Himmel, sondern den Feuersee, Hölle auch genannt, also diesen Ort, der permanent mit Feuer und Schwefel brennt. Wenn wir da auch nur einen Bruchteil von einer Sekunde hineinschauen könnten, diesen Ort, dann würden wir vielleicht alle schreien und sagen, wer muss denn da hin und wer wollte freiwillig dorthin? Es würde kein Mensch freiwillig dorthin gehen wollen, wenn man den Ort kennen würde. Jesus Christus, Retter und Richter. Jetzt muss ich endlich auch zu diesem zweiten Teil erzählen, wieso kann Gott barmherzig sein, wo doch Gerechtigkeit seinem Innersten und seiner Wesensart entspricht. Gott kann nicht einfach über die Sünde hinwegsehen, sondern wenn Sünde da ist, muss jemand auch dafür bestraft werden. Und es gibt eine Beschreibung im Propheten Jesaja, wir dürfen da so einen kleinen Blick in den Himmel hineintun und Gott fragt im Himmel, wer kann das mit der Sünde aus der Welt schaffen? Wer kann für uns gehen, für die Sünde der Menschen sterben? Und der Herr Jesus meldet sich freiwillig und sagt, ich will deinen Plan, Gott, ausführen. Und Gottes Plan sah so aus, dass der Jesus Mensch wurde, auf der Erde so lebte, wie sich Gott das für alle Menschen gewünscht hatte, eben völlig fehlerfrei, völlig gerecht. Gottes Maßstäbe zu jeder Zeit in seinem Leben zu 100% einhaltend. Nie irgendwas Böses getan, gesagt oder gedacht. Und das mussten sogar die weltlichen Richter, die Jesus Christus am Ende seines Lebens auf der Erde beurteilten und beurteilen mussten, ob an der Anklage der Ankläger des Herrn Jesus was dran ist. Und dieser Richter Pilatus musste mehrfach ausdrücken und sagen, dieser Mann ist gerecht. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann wurde er trotzdem hingerichtet. Dieser ungerechte Richter Pontius Pilatus, dieser Römer, er hat dann zum Schluss sich eine Schüssel Wasser bringen lassen und hat gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, das ist euer Problem, ihr als Volk Israel. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann wird er eben hingerichtet, aber ich will nicht schuld sein an diesem Blut von diesem gerechten Mann. Ja, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, war die Antwort des Volkes. Wir wollen die Schuld auf uns nehmen dafür, dass dieser Jesus hingerichtet wird. Und so geschah es auch. Und Jesus Christus hing am Kreuz und hat dort die Strafe getragen, die wir Menschen alle verdient hätten. Also Gott hat jede einzelne Sünde, die wir getan haben, die ich getan habe, hat er am Kreuz an dem Herrn Jesus bestraft. Ich lese uns mal zwei, drei Verse aus dem Propheten Jesaja, der uns das beschreibt, wie der Jesus am Kreuz hängt und was dort passiert ist. Jesaja Kapitel 53. Jedoch unsere Leiden, das ist also von Jesus Christus die Rede, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich lese noch einen Vers ein bisschen weiter hinten. Doch Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott gefiel es nicht, seinen Sohn einfach zu zerschlagen, zu zerprügeln. Gott hat an Jesus Christus unsere Sünden bestraft und unsere Sünden zerschlagen. Das ist die frohe Botschaft, die wir als Gläubige, als Christen weitergeben dürfen, weil sie so einfach in Gottes Wort drinsteht. Der Herr Jesus, er wird einmal mit Gott Richter sein, aber er bietet uns vorher die Gelegenheit an, dass wir seine Barmherzigkeit erlangen können, bekommen können. Er bietet uns seine Rettung an. Wie sieht diese Rettung aus? Es hat was damit zu tun, dass man Gottes Gerechtigkeit anerkennt. Wenn ich das jetzt, und ich rede jetzt von mir, wenn ich das feststelle, ja, Jesus Christus, er hat meine Sünde dort am Kreuz getragen, er hat dort bezahlt dafür, für meine Schuld. Ich glaube das und nehme das an und setze Jesus Christus als Maßstab für mein Leben ein. Jesus Christus soll mein Herr, mein Retter sein. Ich erkenne das an und bitte Gott um Vergebung meiner Sünde. Dann wird der Herr Jesus mir die Sünde vergeben und mich zu einem Kind Gottes machen. Dann ist Jesus Christus für mich Retter. Aber ich habe auch die Möglichkeit, das abzulehnen, zu sagen, nein, will ich nicht, will ich jetzt nicht, heißt auch, ich will's nicht. Und dann wird man Gottes Strafe, wenn man sich nicht umentscheidet, als Konsequenz einmal erhalten. Jesus Christus ist am Kreuz also für die Sünde einer ganzen Menschheit gestorben, aber das ist nicht das Ende gewesen. Jesus Christus ist auferstanden, deswegen feiern wir Ostern. Jesus Christus blieb nicht im Grab, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und es gab zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, das Neue Testament, Hunderte von Zeugen, die das bezeugt haben und auch niedergeschrieben haben. Wir haben Jesus Christus lebend gesehen. Wir haben mit ihm gegessen, wir haben ihn anfassen dürfen, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben seine durchbohrten Hände und Füße gesehen. Wir können bezeugen, dass Jesus Christus lebt. Und Gottes Wort bezeugt es sehr deutlich, dass wir nicht an einen toten Gott glauben, sondern einen auferstandenen Herrn Jesus Christus glauben. Johannes 14, Vers 6 sagt der Jesus persönlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Da sind mehrere Ausschlussklauseln drin. Es gibt also nur einen einzigen Weg, durch den wir gerettet werden können vom Zorn Gottes, den wir gerechtermaßen verdient haben, nämlich über die Vergebung unserer Schuld, indem wir Buße tun. Das ist ein Wort, was wir auch nicht so häufig verwenden, heißt einfach umkehren, indem wir unseren Sinn wandeln, indem wir umdenken und danach fragen, Gott, was willst du von mir? Ich will dir mein Leben ausliefern, rette du mich von meiner Sündenschuld. Und dann werden wir auch die Errettung erhalten. Ich lese uns einen letzten Bibelvers und möchte damit auch schließen. Aus dem Johannesevangelium nochmals. Johannesevangelium Kapitel 3, den Vers 36, da sagt nicht der Herr Jesus selbst, sondern der Johannes der Täufer sagt über den Herrn Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die letzten zusammenfassenden Verse. Es kommt also nicht darauf an, wie gut habe ich gelebt oder wie gut führe ich mein Leben. Wie viel habe ich vielleicht anderen Menschen geholfen, gespendet, meinem Nachbarn irgendwas. Wie sehr war ich gegenüber der Versicherung und dem Finanzamt genau und auch recht. Oder wie oft habe ich Böses getan? Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, erkenne ich an, dass ich ein verlorener Sünder bin und erkenne ich an, dass Jesus Christus am Kreuz für mich bezahlt hat. Und wenn ich das anerkenne, dann wird der Jesus mein Leben neu machen. Wenn ich das von mir schiebe, ja, dann wird Gott einmal sagen, ich habe das Beste und das Liebste hergegeben für dich und du hast geschmäht, du hast von dir gestoßen, du wolltest es nicht und dann will ich dich jetzt auch im Himmel nicht haben. Ich wünsche uns das ganz sehr, dass wir von diesem Rettungsangebot, was Gott uns in Jesus Christus macht, dass wir davon Gebrauch machen. Denn Jesus Christus, er ist Retter und Richter. Im 2. Petrusbrief Kapitel 2, in dem Vers 6, schon vorher und hinterher, steht das, dass das ein Beispiel für uns ist. Ich lese mal ab Vers 6. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Also Jesus Christus Retter für die, die sich retten lassen wollen, Richter für die, die seine Rettung ausschlagen und meinen, sie haben es nicht nötig. Ich will eine letzte kurze Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wie der Mann hieß und auch nicht genau, wie viel das Jahre her ist, aber es ist noch keine 100 Jahre her und es ist auch tatsächlich passiert. Ein Verbrecher, ein Schwerverbrecher, ein Mörder sitzt in Amerika ein und zwar in der Todeszelle und er ist rechtmäßig verurteilt und wartet einfach nur darauf, dass das Urteil vollstreckt wird. Wie das in Amerika üblich und möglich ist, kann man ein Gnadengesuch stellen, schriftlich an den Gouverneur des jeweiligen Bundesstaates. Und dieser Verbrecher macht das auch. Er schreibt den Gnadengesuch, hat er wahrscheinlich auch drin formuliert, warum er selbst einschätzt, dass das doch er wert wäre. Der Gouverneur war zumindest von diesem Gnadengesuch so beeindruckt, dass er sich vorgenommen hat, diesen Verbrecher im Gefängnis persönlich zu besuchen. Also nicht nur einfach einen Brief zurück, ja, frei, beziehungsweise vielleicht Umwandlung der Todesstrafe in lebenslänglich oder irgendwas. Nein, er wollte selber zu diesem Mann hingehen. Und er macht sich auf den Weg und geht in seiner Amtstracht da auch hin. Und der Gouverneur geht in die Gefängniszelle. Und dieser Gefangene hat schon mehrfach Besuch bekommen, nämlich vom Gefängnispfarrer. Und den Gefängnispfarrer hat er jeweils mit Schimpf und Schande hinauskomplimentiert. Und wie der Gouverneur in die Gefängniszelle tritt und sich vorstellen will, wer er überhaupt ist, kommt er gar nicht überhaupt zum Reden. Und dieser Gefangene schimpft, schon wieder so einer da, der mir irgendwie was von lieben Gott erzählen will, verschwinde, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Ja, ich bin doch aber, nein, der Gouverneur kommt nicht zum Wort, der Gefangene schimpft und redet so lange, bis der Gouverneur geht. Als der Gouverneur gegangen ist, klärt ihm der Wärter auf, wer das überhaupt war. Der wird hingerichtet. Und die letzten Worte, ich weiß nicht, war es die Giftspritze oder war es der elektrische Stuhl, die letzten Worte, bevor er hingerichtet wurde, waren: Ich sterbe jetzt nicht mehr deswegen, weil ich jemand umgebracht habe. Ich sterbe, weil ich die Gnade ausgeschlagen habe. Und das ist der Kern der Sache. Kein Mensch muss sterben, weil er gelogen hat oder weil er jemand anders enttäuscht hat, weil er was Böses gemacht hat, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Denn das ist bezahlt. Vor Gott sterben, in die Hölle, in den Feuersee, kommt der, der die Gnade ausschlägt, die Gott in Jesus Christus uns anbietet. Ich möchte gern mit uns beten. Wem das möglich ist, der darf gern aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir stehen staunend vor dieser Botschaft, die du uns machst durch dein Wort. Wir dürfen uns retten lassen vor dem gerechten Gericht und vor dem gerechten Zorn Gottes. Und wir haben es gelesen, wie Gott uns Menschen beurteilt, nämlich, dass Gott sagt, es gibt keinen Gerechten auf der Erde, eben mit Ausnahme von Jesus Christus. Herr Jesus, du hast als Einziger so gelebt, wie alle Menschen hätten leben sollen und dann als Strafe dafür unsere Fehler angelastet bekommen. Du würdest Stellvertreter für uns. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt nicht mehr gerichtet werden müssen, weil du die Strafe bekommen hast. Wir danken dir dafür, dass du unser Retter sein willst und dass du förmlich mit ausgestreckten Armen auch jetzt dastehst und wartest, dass wir umkehren zu dir, dass wir uns für dein Rettungsangebot interessieren. Ach, Jesus, bewirke es jetzt in unseren Herzen, dass wir anfangen, Ja zu sagen. Ja, Herr Jesus, ich will mich retten lassen. Bitte rede du jetzt zu uns, dass niemand nach Hause geht, und hat dein Rettungsangebot verschmäht. Amen.